Leadership neu gedacht. Von und mit Corinna Pommerening. Der Podcast über Führung, Change, Transformation und New Work. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Ecosystems for Business, Ihr Partner für regionale Ökosysteme.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pommerening und heute möchte ich ja mit meiner Gästin Laura Chloe Kunz über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Hallo, schön, dass du da bist, liebe Laura.
Hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, dass du das zwischen deinen vielen Aufgaben und ja Herausforderungen auch als Mama trotzdem noch irgendwie einschieben konntest und dass wir uns die Zeit nehmen für diesen Podcast. Ich denke, es ist ein ganz wichtiges Thema und es ist auch mal eine ganz neue Perspektive, über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen. Laura, ich möchte dich gerne noch den Zuhörenden vorstellen. Laura Chloe Kunz studierte nach einer Ausbildung zur Bankkauffrau bei der SAR-LB an der Georg-August-Universität Göttingen Betriebswirtschaftslehre. Ihren akademischen Werdegang schloss sie mit einer Promotion im Bereich Finanzwirtschaft ab. Bei der Bundesbank war sie zunächst in der Risikoanalyse und den bankaufsichtsrechtlichen Stresstests tätig. Seitdem verantwortet sie in der Bankenaufsicht den Bereich Analysen, Forschung und aufsichtliche Praxis zu Nachhaltigkeit. Ja, also genau der Bezug zum Thema Nachhaltigkeit ESG. Laura, dann wollen wir auch, glaube ich, direkt damit starten. Macht es Sinn, dass wir nochmal so ein bisschen die Begriffe differenzieren? Es wird ja oftmals so in einen Pott, in einen Topf geschmissen, das Thema ESG, Nachhaltigkeit und Klimawandel. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir damit vielleicht direkt zu Beginn nochmal starten, oder?
Ja, ich glaube, das hilft auf jeden Fall, weil das macht auch das Thema so ein bisschen komplex und schwierig, weil Nachhaltigkeit ja doch ein sehr breiter und manchmal auch sehr schwammiger Begriff ist. Deswegen hilft es da nochmal einmal reinzuschauen. Nachhaltigkeit und ESG werden oft synonym verwendet. ESG steht für Environmental, Social und Governance, umfasst also die verschiedenen Komponenten der Nachhaltigkeit, ist aber dadurch, dass man schon mal die drei Komponenten benennt, ein bisschen spezifischer. Der Klimawandel oder auch Risiken aus dem Klimawandel würden unter die Environmental-Komponente fallen, aber diese umfasst natürlich mehr, also sowas wie Risiken aus dem Verlust von Biodiversität würde ja auch unter Nachhaltigkeit fallen. Und deswegen ist der Klimawandel ein Teil von Nachhaltigkeit, beziehungsweise Risiken und die Vermeidung des Klimawandels ist ein Teil von Nachhaltigkeit, aber wirklich nur ein kleiner Teil.
Nur ein Ausschnitt,
sehr greifbar.
Ja.
Genau, nur ein Ausschnitt, ein sehr greifbarer Teil, weil da haben wir ein ganz klares Ziel. Wir wollen, dass die Erde sich nicht mehr um 1,5 Grad erwärmt. Deswegen wissen wir auch die Zusammenhänge, dass wir gucken müssen, dass die Treibhausgaskonzentration der Atmosphäre nicht ansteigt und so weiter. Das macht es sehr schön, sich vor allem mit dem Klimawandel und der Vermeidung zu beschäftigen, weil man einfach diesen vorgegebenen Pfad hat. Die anderen Komponenten sind sehr viel schwieriger zu definieren, weil gerade auch bei Social und Governance spielen ja auch einfach die Herkunft sozusagen eine Rolle, je nachdem aus welcher Jurisdiktion, aus welchem Rechtssystem ich komme, habe ich da unter Umständen andere Auffassungen, was darunter unter guter oder schlechter Governance zum Beispiel zu verstehen ist. Genau, damit glaube ich, können wir arbeiten, einfach nur, also wie gesagt, Nachhaltigkeit der Überbegriff mit den drei Säulen E, S und G.
Ja, genau. Ja, vielen Dank, Laura, für die Transparenz. Wenn wir vielleicht als erstes mal mit der Differenzierung starten, der Inside-Out-Perspektive und der Outside-In-Perspektive. Ich glaube, das ist ganz spannend, da auch mal so deine Perspektive und auch vielleicht so von deinen Erfahrungen zu profitieren. Was versteht man unter der Inside-Out-Perspektive im Kontext von ESG für Banken? Wenn du vielleicht das nochmal so ein bisschen als Intro vielleicht auch nimmst.
Gerne. Grundsätzlich agiert ja niemand, kein Mensch, keine Gruppe von Menschen, keine Person, kein Unternehmen und auch keine Bank im komplett leeren Raum, sondern wir sind alle im Gefüge der Gesellschaft eingebettet. Das heißt, die Gesellschaft, die Umwelt wirken auf uns beziehungsweise auf die Bank und wiederum wirkt man selber oder auch die Bank auf die Gesellschaft und die Umwelt außen drauf. Das bezeichnet man auch als doppelte Materialität. Und dann unterscheidet man die Inside-Out- und die Outside-In-Perspektive. Die Inside-Out-Perspektive bedeutet, dass die Bank als solches auf die Umwelt, auf das wirtschaftliche Umfeld, aber auch auf die ökologische Umfeld, auf das gesellschaftliche Umfeld wirken und da auch einen Einfluss nehmen. Das kann sowohl positiv als auch negativ sein. Positives Beispiel ist zum Beispiel, wenn eine Bank ihren Fuhrpark, jetzt mit Blick auf den Klimawandel, mit ihren Fuhrpark auf E-Autos umstellt, hat das natürlich einen positiven Einfluss auf die CO2-Emissionen. Oder wenn die Bank einen Windpark finanziert, haben wir dadurch auch einen positiven Einfluss auf die Welt, wenn man es ganz groß betrachten möchte.
Ja, genau. Ja, da wollte ich dich fragen, Laura, was können denn so interne Maßnahmen oder auch Strategien sein, die Banken entsprechend ergreifen können, um ihre eigenen CO2-Emissionen dann zu reduzieren? Du sagtest eben gerade, den Fuhrpark umstellen, möglicherweise vielleicht sogar E-Bikes für Mitarbeitende anschaffen, soweit das natürlich im Geschäftsgebiet oder vor Ort möglich ist. Aber was hast du denn noch für Maßnahmen so aus der Praxis, die dir schon begegnet sind oder die vielleicht auch schon mittlerweile weit verbreitet sind?
Genau, also es gibt natürlich eine Unterscheidung zwischen direkten und eher indirekten Einsparungen. Vielleicht kann ich da einmal kurz ein bisschen ausholen, damit
Ja, gerne.
auch klar ist, um was es geht. Also wir sprechen ja immer von CO2-Emissionen oder besser gesagt Treibhausgasemissionen, die wir reduzieren wollen in der Atmosphäre. Das heißt, alle anderen klimawandelwirksamen Gase werden in CO2-Äquivalente, so nennt man das, umgerechnet. Deswegen spricht man oft vereinfacht noch einfach von CO2-Emissionen. Und diese kann man dann in basierend auf dem Treibhausgasprotokoll, das vor mehr als 20 Jahren veröffentlicht wurde, das sind Standards, wie man die messen kann, kann man sie in direkte und indirekte, also Scope 1, 2 und 3 Emissionen unterscheiden. Und je nachdem, was ich reduzieren möchte und was darunter fällt, habe ich natürlich verschiedene Maßnahmen. Scope 1 Emissionen sind Emissionen, die direkt bei mir im Unternehmen entstehen, indem ich Treibhausgase emittiere, zum Beispiel, indem ich ein Auto betreibe, das
Filialbetrieb, ja.
Emissionen aus, genau, also tatsächlich, oder indem ich einen Heizkessel habe in meiner Filiale, die Filiale beheizt. Das sind die direkten Emissionen. Das ist bei Banken relativ überschaubar, die direkten Emissionen, die eine Bank hat. Also es gibt zwei Emissionen, das sind die indirekten Emissionen durch meinen Stromverbrauch, die ja beim Energieversorger die Emissionen verursacht haben. Da ist es schon klarer, wie ich das machen kann. Ich muss halt Strom einsparen oder zumindest auf Ökostrom umstellen. Das ist eine sehr einfache und auch schon oft gewählte Möglichkeit. Und dann kommen wir zum schwierigen und sehr komplexen Feld. Das sind diese Scope-3-Emissionen. Das sind auch indirekte Emissionen, aber innerhalb der Wertschöpfungskette, das heißt vor- und nachgelagert.
Also die möglicherweise dann auch beim Kunden dann anfallen.
Genau, und das macht sehr schwierig, die zu berechnen oder auch überhaupt zu quantifizieren und greifbar zu machen, aber auch sie zu steuern, weil die Definition sieht auch vor, dass die außerhalb des Unternehmens erfolgen. Das heißt, die Bank hat da kein Zugriffsrecht drauf. Das wäre sowas, wenn ich einen Server oder ein Rechenzentrum einkaufe, was aber, also was ich benutze, aber was nicht zu meiner Bank gehört. Oder wenn man in die andere Richtung guckt, die finanzierten Emissionen, also die Kredite, die ich ausgebe, was die Kunden damit machen, ist ja grundsätzlich im Ermessen des Kunden. Aber die Emissionen, die dadurch entstehen können, würden streng genommen unter Scope 3 auch wieder in die Bilanz der Bank fallen. Die müssen
Ja, aber die
allerdings,
müssen doch noch nicht ausgewiesen werden, oder? Scope
genau,
3?
die müssen, ja, genau, die müssen nämlich nicht ausgewiesen werden, sondern nur Scope 1 und Scope 2 müssen ausgewiesen werden. Weil bei Scope 3 ist natürlich auch die Schwierigkeit, A, ist es schwierig für eine Bank, das überhaupt zu berechnen, was ihre Kunden oder was die Kredite für Emissionen verursachen. Und ich habe ja auch ein Double Counting drin. Das bedeutet, das Unternehmen selber, das einen CO2-Fußabdruck für sich erstellt, würde ja diese Emissionen ausweisen, aber die Bank auch. Das heißt, ich habe bestimmte Emissionen doppelt gezählt. Deswegen hat man sich entschieden, diese Scope-3-Emissionen erstmal auch ein Stück weit auszuklammern. Hier sehe ich aber für Banken das allergrößte Einsparungspotenzial, weil diese Scope-3-Emissionen rund, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber rund 60 bis 80% der Emissionen einer Bank ausmachen. Das würde ja dann aber direkt ans harte Geschäft der Bank gehen und an ihr Kundenportfolio, an die Geschäftsstrategie der Bank. Und hier ist natürlich die Frage, wie möchte die Bank sich da neu positionieren oder möchte sie sich überhaupt neu positionieren? Das spielt dann auch wieder so ein bisschen in die Inside-Out-Perspektive. Das ist ja eine geschäftspolitische Entscheidung der Bank selber, ob sie sich positiv zur Vermeidung des Klimawandels bekennt und da auch eine aktive Rolle einnehmen möchte oder ob sie einfach sagt, wir machen weiter wie bisher. Aus bankenaufsichtlicher Sicht haben wir da keine Vorgabe. Das ist eine geschäftspolitische Entscheidung jeder Bank. Das ist eine strategische Entscheidung. Da haben wir keine Vorgabe. Aber natürlich im Rahmen der Offenlegung muss eine Bank offenlegen, wie sie sich selber sieht und auch, ob sie eine Strategie hat und welche Strategie sie hat, klimaneutral zu werden.
Naja, okay. Wenn wir vielleicht noch bei der Inside-Out-Perspektive bleiben, wie können denn Banken die Realwirtschaft dann auch unterstützen, um den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu erleichtern?
Grundsätzlich unterstützen Banken die Wirtschaft, gerade in Deutschland durch dieses kreditfinanzierte Mittelstandssegment, unterstützen Banken die Realwirtschaft ja schon jeher bei Transformationen, bei Innovationen, bei größeren Investitionsprojekten. Da sind Banken ja schon immer der Counterpart und auch der Berater dieser Unternehmen, um einfach auch eine externe Risikoeinschätzung von bestimmten Projekten zu bekommen. Und ich denke, dass diese Beraterfunktion sollten die Banken ausbauen mit Betracht auf die Transformation der Realwirtschaft, die uns ja bevorsteht. Banken sind ja auch neben Versicherung einfach die Branche, die durch die Regulierung schon relativ stark sich mit dem Klimawandel und den Auswirkungen auseinandersetzen muss. Das heißt, da wurden Kompetenzen und Wissen geschaffen, da wurden schon Modelle gerechnet, da wurde einfach sehr viel Wissen aufgebaut, das dann wiederum den realwirtschaftlichen Unternehmen sehr gut zur Verfügung gestellt werden kann. Und einfach über diese Beraterrolle und diese enge Verbindung können Banken da einen sehr positiven Einfluss geltend machen. Also zum Beispiel über einfach den engen Austausch mit den gewerblichen Kunden, auch über zum Beispiel den offenen Austausch über Finanzierung von Transformationsprojekten, aber auch sowas wie, wenn Projekte nicht finanziert werden können von der Bank, über die Möglichkeit, über einen Zugang zum Kapitalmarkt zu sprechen, um einfach frisches Kapital beziehungsweise auch Risikokapital den Unternehmen zuzuführen. Auch wenn das in Deutschland ja eher eine vernachlässigbare Perspektive ist. Deutsche Unternehmen sind ja doch eher Banken finanziert, als dass sie sich an den Kapitalmarkt wenden. Aber in Zukunft kann das durchaus eine Option sein. Und da sehe ich auch für Banken die Möglichkeit, wirklich eine zentrale Rolle als Vermittler zu spielen.
Ist ja dann auch ein Stück weit eine neue Rolle. Also die Beratungsinitiativen und Sonderkreditprogramme, das kennen wir ja schon aus anderen Kontexten heraus. Ich glaube, da ist das jetzt einfach so eine Frage des Wollens. So habe ich dich auch gerade verstanden, dass Banken sich überhaupt erstmal damit beschäftigen müssen. Wie sehen wir uns denn jetzt in der Rolle der Enabler, die Transformation jetzt auch auf Kundenseite voranzubringen? Wollen wir da aktiv, proaktiv vorangehen? Und dann muss man natürlich nach Lösungen und Wegen finden. Und ja, die können sehr unterschiedlich sein. Das stellen wir ja jetzt schon fest, dass es wirklich Banken gibt, die da neue Kreditprogramme auflegen, die eigene Beratungseinheiten installieren und da auch entsprechend wirklich vorangehen. Ja, und andere, ich glaube, das zeigt auch deine Praxis, nehme ich mal an, ja, die erstmal so abwartend sind. Schauen, wie weit es dann auch von der Regulatorik gefordert wird, von der Bankenaufsicht. Und vielleicht sich eher so passiv verhalten.
Ja, aber also ich denke, Banken sollten das wirklich als Möglichkeiten, als Chance begreifen, da auch einfach neue Geschäftsfelder zu erschließen. Wir haben vor einigen Monaten die Bundesbank macht regelmäßig eine Unternehmensumfrage. Und vor einigen Monaten hatten wir da auch eine Frage zu Transformation und Finanzierungsbedarf von Transformation mit aufgenommen. Und da haben wir auch gesehen, dass die Unternehmen gar nicht so sehr Bankkredite als das zentrale Mittel, um Transformationen zu finanzieren, sehen. Das waren nur 17% der Unternehmen, die gesagt haben, sie greifen für Transformation auf Bankkredite zurück. Der Großteil, das waren rund 62%, wollen Unternehmen einfach aus Eigenmitteln finanzieren. Da ist dann immer die Frage, schaffen das Unternehmen, reichten diese 62% oder reichen die Eigenmittel der Realunternehmen tatsächlich aus, um die Transformation zu finanzieren? Da möchte ich jetzt gar keine Wertung vornehmen. Das ist sehr schwierig abzuschätzen. Ich habe auch ein bisschen mal geguckt in Literatur und in anderen Studien, was man da so findet. Also es reicht in beide Richtungen. Und ich denke, das kann auch für Banken vielleicht einfach ein Anreiz sein, zu denken, okay, 17% wollen nur auf Bankkredit zugreifen. Wenn ich da eine eine Kompetenz aufbaue und als richtig gute mit einer eigenen Beratungseinheit mich positioniere, dann kann ich einfach ein neues Geschäftsfeld erschließen, was für viele Banken bestimmt eine tolle Chance ist, einfach ihre Kredite wachsen zu lassen oder ihr
Ja,
Kreditvolumen wachsen zu lassen.
das auszubauen, ja, absolut, genau. Ja, Laura, wenn wir vielleicht jetzt eben mal die Inside-Out-Perspektive, wenn wir jetzt auf die Outside-In-Perspektive auch nochmal schauen, vielleicht einleitend jetzt nochmal aus deiner Erfahrung heraus und mit deinem Erfahrungsschatz, deinem Wissen, was bedeutet konkret die Perspektive und vielleicht können wir dann auch so ein bisschen auf die Herausforderung mal schauen.
Gerne, genau, das ist jetzt die Perspektive, was wirkt alles auf die Bank, welche Umwelteinflüsse wirken auf die Bank selber. Aus bankenaufsichtlicher Sicht ist für uns die Perspektive sehr interessant, weil wir uns ja vor allem für die Risiken interessieren, die auf die Bank wirken. Und aus der Nachhaltigkeit, insbesondere dem Klimawandel, entstehen ja Risiken für die Banken und das Banksystem. Jeder dieser Komponenten von Nachhaltigkeit, also ES und G, haben unterschiedliche Transmissionskanäle. Ich würde mich jetzt einfach der Einfachheit halber eher auf den Klimawandel beschränken. Bei den anderen ist es noch etwas schwieriger und steckt noch ein Stück weit mehr in den Kinderschuhen. Beim Klimawandel sind wir einfach schon viel weiter fortgeschritten. Wir haben ja verschiedene Risiken aus dem Klimawandel. Man unterteilt ihn transitorische und physische, also transitorische, die aus der Transformation der Wirtschaft entstehen, zum Beispiel, wenn eine CO2-Steuer eingeführt wird und dadurch die Unternehmen stärker belastet werden und sich das dann über erhöhte Ausfälle auf die Banken durchspielt, oder den physischen Transmissionskanal, das heißt aufgrund von erhöhtem Meeresspiegel, das wäre ein chronisches Risiko, also über die Zeit werden Gebiete in Küstennähe einfach nicht mehr bewohnbar oder auch akute, das haben wir in letzter Zeit ja auch schon öfter erlebt, durch Waldbrände, die durch Dürren ausgelöst werden oder auch Fluten durch Extremwetterereignisse. Diese die Outside-In-Perspektive, Entschuldigung, das ist etwas, das kann sich keine Bank aussuchen. Natürlich kann eine Bank stärker oder weniger stark durch diese Risiken betroffen werden, je nachdem, wie ihr Portfolio, ihre Kundenstruktur aussieht, aber das ist etwas, dem kann sich keine Bank entziehen. Man kann versuchen, durch Versicherungen, zum Beispiel bei Gebäuden oder auch durch die Struktur meiner Unternehmensportfolien, ein Stück weit das zu steuern, aber ich kann mich diesen Risiken nicht entziehen. Und wir haben in den aufsichtlichen Übungen, die in den letzten Jahren durchgeführt wurden, also zum Beispiel thematische Befragung oder auch dem Klimarisikostresstest bei der EZB, gesehen, dass ein Großteil der Banken zum Beispiel viele Erträge, also Zinserträge, aus CO2-intensiven Sektoren erwirtschaften. Das heißt, wenn es diesen Sektoren schlechter geht, zum Beispiel durch eine höhere CO2-Bepreisung, dann wird sich das auch ganz direkt in die Profitabilität der Banken durchfressen. Und deswegen ist das einfach ein ganz wichtiger Punkt, dass sich jede Bank mit diesem Thema Outside-In auseinandersetzt.
Aktiv
Inside-Out wäre
auseinandersetzt, ja.
es wünschenswert, genau. Und bei Outside-In muss es aber eine aktive Auseinandersetzung geben.
Ja, okay. Und wenn wir vielleicht auch mal so über erste mögliche Schritte auch sprechen, was sind denn da erfahrungsgemäß so erste Möglichkeiten, die eine Bank auch unternehmen kann, um sich ihrer ESG-Verantwortung dann auch zu stellen?
Ich glaube, zum Ersten, man muss sich dem offen stellen und Akzeptanz schaffen. Weil das Thema ist noch nicht überall angekommen und die Relevanz des Themas ist noch nicht überall angekommen. Es wird zum Großteil auch noch sehr als nice to have, add-on oder ein paar, wenn man es ganz plump und böse ausdrücken, für ein paar Klimaspinner, die da gern ihre Meinung in die Wirtschaft tragen wollen, angesehen. Und ich glaube aber, diese Akzeptanz zu schaffen, sowohl im Management als auch in der Belegschaft, ist einfach ein erster Schritt, ein schwieriger Schritt, kein einfacher Schritt,
Ja,
aber ist
genau.
einfach Grundvoraussetzung, damit alles, was danach kommt, funktionieren kann. Ein gutes Beispiel, wo man anfangen kann, ist zum Beispiel, sich zu überlegen, wie sieht denn der CO2-Fußabdruck von meinem eigenen Unternehmen, meiner eigenen Bank aus? Welche Teilbereiche spielen da rein? Wo sind denn überhaupt die Stellschrauben? Also sich erstmal einen Überblick zu verschaffen. Was ist denn der Status quo? Auch hilft eine klare Definition der Rolle. Möchte ich denn wirklich auch was Positives bewirken? Oder sage ich einfach, okay, ich probiere die Risiken, die mich treffen können, Die probiere ich zu steuern, so gut ich kann, aber darüber hinaus möchte ich nichts weiter machen, was vollkommen in Ordnung ist. Das ist eine geschäftspolitische, strategische
Geschäftspolitische
Entscheidung.
Entscheidung, ja.
Das muss jedes, aber es hilft, das einfach zu definieren, was möchte ich denn eigentlich? Und auch, was verstehe ich unter Nachhaltigkeit als Bank? Was fällt für mich alles darunter? Wir haben es ja eingangs gesagt, es ist ein sehr schwammiger Begriff und es hilft, das mal klar aufzuschreiben, was zählt für mich darunter? Wo ziehe ich die Grenze? Was darunter zählt und was nicht. Genau. Und wie gesagt, wenn man diese Akzeptanz geschaffen hat, dann hilft es auch einfach schon mal, dann ist der Weg bereitet, auch mit Blick auf die neuen Offenlegungsvorschriften, dann muss das für die größeren Institute ja ohnehin oder mittleren und größeren Institute ohnehin gemacht werden. Und es hilft einfach, wenn man sich schon ohne zu viel Druck mit diesem Thema beschäftigt. Nun ist die Zeit jetzt schon ein bisschen abgelaufen, aber ich glaube, dass noch genug Zeit ist, sich dem Thema offen gegenüberzustellen.
Ja, okay. Ja, in der Beratung hat es ja schon Einzug gehalten. Da sind ja die Vermögensberater, die Kundenberater ja schon seit über 2 Jahren jetzt verpflichtet, das abzuprüfen und das auch in den Beratungsalltag zu integrieren. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Stellhebel, den du da gerade angesprochen hast, mit diesem Relevanz schaffen, Akzeptanz schaffen in der Gesamtbank. Und das darf nicht nur ein Thema einer Stabsstelle sein, die entsprechend die Dinge vorantreibt, sondern es muss wirklich in der Gesamtbank ein Basiswissen, Grundwissen da sein und ich glaube dann auch eine Sensibilisierung, wie sind wir hier als Bank aufgestellt, was wollen wir vorantreiben und was ist dann auch runtergebrochen auf jede Abteilung oder auch auf jeden einzelnen Beteiligten, ob jetzt Führungskraft oder Mitarbeitende, dann auch vielleicht die Verantwortung. Also auch das, glaube ich, kann dann auch helfen, die Dinge dann wirklich aktiv voranzutreiben. Also von daher nicht nur ein technisches, regulatorisches Thema, sondern auch ein kulturelles. Ich glaube, das macht auch Sinn, hier nochmal den Fokus drauf zu richten. Schön, dass du das so erwähnt hast.
Genau, und ich glaube, diese Integration, es stehen ja jetzt viele Veränderungsthemen an, auch wenn man Richtung Cyberrisiken guckt, was sich im Bereich der Blockchain entwickelt und so weiter. Ich glaube, es ist im Moment einfach ein guter Augenblick, seine Prozesse wirklich mal tiefgehend zu überdenken und dann Nachhaltigkeit, Blockchain, neue Arbeitswelt, alles einmal mitzudenken und zu integrieren, weil das soll auf keinen Fall meiner Meinung nach als Add-on verstanden werden. Nachhaltigkeit soll nicht immer das sein, was hinten noch draufkommt und mehr Arbeit macht, sondern wir müssen einfach schaffen, die Prozesse, die Strukturen so zu bilden, dass es einfach von vornherein mitgedacht ist und dann macht es auch keine mehr Arbeit. Und ich glaube, im Moment haben sich viele verschiedene Themen, klopfen an die Tür an und es macht einfach Sinn, so eine gesamte Überarbeitung vielleicht anzustoßen.
Ja, genau. Also wirklich dieser holistische Blick auf diese unterschiedlichen Transformationsdimensionen. Also auch digitale Transformation betrifft ja wirklich die Banken ganz essentiell. Und von daher ist schön, dass du das auch nochmal so resümiert hast. Kannst du kurz erläutern, was die letzte Emma Risk-Novelle zur Folge hat, beziehungsweise welche Ziele sie auch verfolgt?
Genau, die Emma-Risk-Novelle, die siebte, die hat nicht nur Veränderungen im Bereich Nachhaltigkeit und ESG gebracht, aber sie hat dort auch Veränderungen gebracht. Es wurde nämlich der Themenblock Nachhaltigkeit mit aufgenommen an verschiedenen Stellen. Und das sind jetzt zum ersten Mal verbindliche Regelungen, dass Banken ESG-Risiken in ihrem Risikomanagement berücksichtigen müssen, und zwar ganz explizit, sodass sie auch im Rahmen von bankaufsichtlichen Prüfungen abgeprüft werden und es von der Aufsicht von uns erwartet wird, dass Banken diese Risiken sich mit denen auseinandergesetzt haben. Zum Beispiel sollen Kreditinstitute die Auswirkungen von ESG-Risiken jetzt auch schon bei der Ermittlung des Kreditrisikos eines Kreditengagements,
Schon
also
mit
eines
abprüfen,
Neugeschäfts,
ne?
berücksichtigen. Genau, aber auch für schon Bestandsgeschäft in der Risikobeurteilung in der regelmäßigen. Es sollen auch Stresstests beziehungsweise Szenarioanalysen durchgeführt werden, um einfach so einen Gesamtblick zu bekommen, wie die Bank in diesem Bereich aufgestellt ist. Und nicht zuletzt soll Nachhaltigkeit auch wieder in der Risikostrategie der Bank berücksichtigt werden, explizit und auch angemessen. Das sind so die Grundpfeiler, die sich ändern. Das heißt, das ist wieder so ein bisschen, es soll integriert werden in die übliche Sicht. Klimarisiko ist ja keine neue Risikokategorie oder ESG und Nachhaltigkeit, sondern das wirkt auf die bestehenden Risikoarten. Und in dem Sinne soll es einfach mit dabei sein.
Welche Herausforderungen siehst du denn jetzt für Banken auch bei der Umsetzung dieser neuen MA-Risk-Anforderungen im Kontext von ESG?
Ein ganz großer Punkt ist einfach Daten. Datenverfügbarkeit, Datenqualität, und ob diese Daten überhaupt existieren, die ich brauche. Bei Neugeschäft kann ich die relevanten Daten ja vergleichsweise einfach noch mit erheben, weil ich das Geschäft ja eh erst aufnehmen muss in meine Systeme. Bei Bestandsgeschäft ist das schon sehr viel aufwendiger, weil ich eine Nacherhebung brauche. Das heißt, ich muss entweder nochmal auf meine Kunden zugehen oder ich muss schauen, ob ich die Daten vielleicht sogar vorliegen habe, aber noch papierhaft im Keller in der Kreditakte, was zum Beispiel bei Immobilienkrediten, die ja sehr lange laufen, durchaus sein
Na
kann, dass
logisch, klar, ja.
die Flurkarte in der Kreditakte liegt, aber die wird noch nicht so verarbeitet sein, dass ich vom Computer drauf aus zugreifen kann. Das ist natürlich kostenintensiv, wenn ich diese ganzen Daten von meinem gesamten Geschäft nacherheben muss. Wir werden aber kaum drum rumkommen. Und der dritte Punkt bei Daten ist natürlich auch noch, ich muss meine Bankdaten oder meine Geschäftsdaten zusammenführen mit klimarelevanten Daten. Das heißt, entweder ich bekomme von den Unternehmen zum Beispiel über die Nachhaltigkeitsberichterstattung schon sowas wie Emissionen gemeldet, oder aber für Unternehmen, die keine Offenlegung haben oder auch Privatkunden. Oder wenn ich auf physische Klimarisiken gucke, brauche ich ja nicht nur die Emissionen, sondern ich brauche zum Beispiel auch, wo liegt das Gebäude? Denn liegt es in einem Gebiet, das einem Flutrisiko ausgesetzt ist, liegt es in einem Gebiet, was Waldbränden ausgesetzt ist und so weiter. Und dieses Zusammenführen von diesen klimarelevanten Daten und den Bankdaten ist natürlich auch arbeitsintensiv. Man wird aber nicht drum rumkommen, um da eine Abschätzung zu treffen. Da kann man natürlich Proxys anwenden oder erstmal starten, bis auch die Datenqualität besser wird, aber das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Und das andere ist natürlich, ich muss meine Modelle anpassen. Das heißt, ich muss meine Kreditrisikomodelle anpassen, ich muss meine Ratingmodelle anpassen. Und hier ist es aber auch so, dass nicht jedes Institut da als Einzelkämpfer das überarbeiten muss, sondern dass hier durchaus es Sinn macht, da einfach auf Verbandslösungen zurückzugreifen. Und die Verbände sind da ja auch schon dabei und sind da auf jeden Fall aufmerksam und haben Ideen und setzen diese auch schon um, sodass den Instituten da auch etwas an die Hand gegeben wird.
Ja, das denke ich auch, Laura. Also bei dem Thema der Ratingmodelle und diesen letzten Abschnitt, den du eben gerade erläutert hast, da wird es mit Sicherheit Verbandslösungen geben, die dann vielleicht einigermaßen ressourcenschonend dann übernommen werden kann von einer einzelnen Bank, wenn wir jetzt speziell auch an Regionalbanken denken. Aber bei dem erstgenannten Themenfeld, das du beschrieben hast, diese Verknüpfung von Bankdaten und den klimarelevanten Daten, da werden wir doch echt noch ein Thema haben. Also wirklich eine Herausforderung. Wie können denn Banken sicherstellen, dass sie über diese notwendigen Dateninformationen verfügen, um da auch diese korrekte Bilanzierung dann auch durchzuführen?
Ja, das ist auf jeden Fall herausfordernd. Das will ich gar nicht von der Hand weisen. Aber wir müssen ja auch sehen, das ist jetzt noch ein ganz neues Themenfeld. Wir haben da noch keine Intuition, wir haben da kein Bauchgefühl, wir wissen es einfach nicht. Deswegen müssen wir im Moment probieren, möglichst genau vorzugehen. Grundsätzlich werden wir aber in Zukunft auch mit etwas mehr Erfahrung auf etwas pauschalerer Ebene im Zweifel arbeiten können. Man muss ja auch immer Aufwand und Ertrag gegenüberstellen. Bei einem kleinen Engagement, wo nicht viel Risiko drin steckt, muss man sich überlegen, wie viel mehr Aufwand zur Datenerhebung ist denn da sinnvoll. Genau, manchmal kann man aber auch kreativ sein, weil zum Beispiel die Stromrechnung ist ein relativ guter Proxy für eine CO2-Emission von Privathaushalten beziehungsweise auch kleineren, zum Beispiel Handwerksbetrieben. Das heißt, es muss nicht immer das große Rad gedreht werden und ich muss die CO2-Emissionen von einem Unternehmen kennen, sondern ich kann mir auch überlegen, was ist denn ein hinreichend guter Indikator, sodass ich das Risiko einschätzen kann.
Ja, oder anders gedacht, vielleicht, wenn ich so, wir hatten ja über Beratungsinitiativen vorhin gesprochen, wenn ich sowieso ein Gespräch mit meinem Kunden, ob jetzt Privatkunde oder Unternehmer, wenn ich dieses Gespräch führe und ja, vielleicht einen Sanierungspfad auch ermitteln will, dann kann ich ja die Daten in zweierlei Richtung erheben. Einmal natürlich, um vertrieblich vielleicht dieses Sanierungspotenzial zu identifizieren, was kann verändert werden. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich dann auch sagen, wenn ich die Daten eh einmal schon abgefragt habe, das nutzen wir dann auch gleich für die Bilanzierung, oder?
Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich muss mich ja auch immer fragen, wofür brauche ich denn die Daten? Brauche ich diese Daten, zum Beispiel die Emissionsdaten, für eine Risikoeinschätzung, oder brauche ich sie, wie du gerade angesprochen hast, auch für eine Beratung zur Transformation? Weil dann brauche ich zwei unterschiedliche Datenpunkte. Beim einen reicht mir der Status quo, um das Risiko einzuschätzen. Im Zweifel will ich da ja eh etwas konservativer sein, und nicht zu optimistisch. Bei dem anderen, um eine Transformationsunterstützung oder Beratung zu bieten, muss ich natürlich wissen, wie will sich das Unternehmen entwickeln? Wo sieht es Potenziale oder auch Einsparungspotenziale? Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, den muss ich zu meinen Informationen, zu meinen Emissionsdaten, die ich von Unternehmen sammle, einfach auch dazulegen, damit ich die Emissionen richtig einordnen kann. Aber auch da werden uns die neuen Offenlegungsvorgaben auf jeden Fall bei helfen, weil Unternehmen ja in den Nachhaltigkeitsberichten auch eine Strategie beschreiben. Und darüber hinaus soll für kleinere oder Kleinstunternehmen, die nicht unter diese Offenlegung fallen, wird ja auch schon daran gearbeitet, ob man nicht bestimmte freiwillige Standards einführt, damit man einfach eine Vergleichbarkeit hat und auch einfach sicherstellt, dass das Format dieser Daten, die eine Bank zur Verfügung hat, von ihren Unternehmenskunden einfach einen Gleichlauf gewährleistet ist.
Ja, okay. Also wir stehen schon noch am Anfang, Laura. Und es bleibt spannend, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickelt und mit welchen Standards dann auch Banken arbeiten werden oder welche Erleichterung es dann auch einfach für diese Prozessschritte dann auch gibt, oder?
Genau, also wir stehen am Anfang, aber wir haben den ersten Schritt auf jeden Fall schon getan, vielleicht sogar auch schon den zweiten. Es gibt ja auch Banken, die schon sehr fortschrittlich sind, die sich sehr früh dem Thema angenommen haben. Das heißt, wir haben sehr positive Praxisbeispiele. Ein paar andere müssen vielleicht eher nochmal gestupst werden, dass es da Möglichkeiten gibt. Aber insgesamt bin ich sehr optimistisch, dass wir das hinbekommen und auch, dass die Banken da eine gute Unterstützung in der Transformation sind und gleichzeitig auch ihre Risiken angemessen steuern können.
Ja, okay. Ja, super. Das ist schon eigentlich das perfekte Schlusswort, Laura. Dann würde ich sagen, wünschen wir unseren Zuhörenden, entweder sie sind schon vorangegangen, dass sie auf diesem Pfad bleiben und die anderen, die vielleicht noch eher zögerlich sind oder vielleicht auch auf regulatorische Impulse warten, denen vielleicht so ein Stück weit ans Herz zu legen, nicht zu warten, sondern wirklich proaktiv die Chance auch zu sehen, die einfach durch diese Transformation ja dann auch möglich ist. Oder welches Gesamtresümee würdest du vielleicht auch ziehen mit deiner Erfahrung, mit deinen Learnings?
Ich finde, du hast das schon sehr schön zusammengefasst, genau. Also, wie die schon Fortschritte gemacht haben und sich auf den Weg begeben haben, wünsche ich, dass die so weitergehen und allen anderen auch im Austausch mit der Aufsicht und mit uns. Wir bilden da ja auch Kompetenz und wir suchen das Gespräch. Hoffen wir, dass wir auch die Institute, die vielleicht noch etwas zurückhaltender sind, auch zu bewegen, sich doch auf den Weg zu machen.
Das hast du ganz diplomatisch formuliert, wie sich das gehört für die Aufsicht. Ich sage danke, Laura, für dieses Gespräch. Danke für deine Impulse. Ich glaube, das war gut beschrieben. Wir haben versucht, so ein bisschen den Basistransfer auch nochmal zu gewährleisten und nochmal mit dir zu besprechen, was können so erste Schritte sein, was sind Herausforderungen. Von daher sage ich danke für dieses spannende Gespräch zum Thema Nachhaltigkeit in Banken, beziehungsweise was können Banken auch für die Transformation in der Realwirtschaft tun. Ja, Laura, ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinen Aufgaben in deinem Tätigkeitsfeld und ja, alles Gute für dich auch persönlich.
Vielen Dank für die Einladung, die Möglichkeit, mit dir zu sprechen. Das war eine sehr schöne Abwechslung zu meinem beruflichen Alltag.
Danke.
Also vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Laura, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail@corinna-pommerening.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Ecosystems for Business, Ihr Partner für die Entwicklung von regionalen Ökosystemen.